Hören ist etwas Faszinierendes. Wahrnehmen, hinhören, ist Ihnen das auch ein Anliegen, verehrte Hörerinnen und Hörer? Hinhören auf Worte, auf Klänge, auf Geräusche, auf Signale, mit den Ohren mehr von der Welt erfahren. Im normalen Alltag sind wir ja zum größten Teil Augenmenschen geworden. Wir sehen und halten Ausschau. Das Hören ist aber eine ebenso wichtige Ebene. Manche Leute sagen ja, dass sie das Gras wachsen hören können oder die Flöhe husten. Sie meinen, sie können Dinge hören, die im Normalfall überhört werden. Und einige sagen gar, sie hätten schon Gott gehört. Er hat zu mir geredet, er hat mich angesprochen. Einem Otto-Normalbürger erscheint das ziemlich schräg. Welche Sprache hat denn dann Gott gesprochen? Latein? Oder im Stil eines Weltmannes Englisch? Oder spricht Gott Deutsch? Ich will mich nicht darüber lustig machen, aber wenn da so ganz Engagierte von Gott reden, der ihnen was ins Ohr geflüstert hat, der sie berät, dann frage ich mich schon, wie denn das vor sich gehen soll. Ich gebe zu, die Bibel ist auch voll von solchen Erzählungen. Alle, die irgendwas Wichtiges weitergeben wollten, haben mit großer Selbstsicherheit behauptet, ihr Wissen, ihr Auftrag stamme von Gott, ganz direkt. Aber immer stelle ich fest, dass es zwar sehr sinnvoll und gute Sachen sein können, die da vermeldet werden, aber ob sie nun wirklich ganz von oben stammen, ist sehr fragwürdig. Mir erscheint die Aussage, dies und das hat mir Gott gesagt, eher ein probates Mittel, die Zuhörerschaft zu überzeugen. Insofern zweifle ich daran, dass Gott zum Beispiel dem Abraham befahl, seinen Sohn zu ermorden, dass Gott die 10 Gebote ganz direkt dem Mose vorgesagt hat. Ich zweifle daran, dass der Befehl zur gewaltsamen Städteeroberung, wie Josua es behauptete, von Gott stammte. Und genauso geht es in der nachbiblischen Zeit weiter. Da haben auch gerne die Herrscher und Heerführer, die Bischöfe und Päpste sich direkt auf Gott berufen, um ihren Worten Nachdruck zu verleihen. Angefangen bei Konstantin bis zu Karl dem Großen, von Päpsten, die zum Kreuzzug aufriefen, bis hin zu Menschen heutiger Tage. Es stimmt einfach nicht. Historiker sagen, das, was wirklich die Menschen von den Tieren unterscheidet, den Homo sapiens vom Affen, sei die Fähigkeit, Geschichten zu erfinden, Sinngeschichten. Natürlich können auch Tiere Zusammenhänge erfassen, aber ein Gesamtthema erfinden, Hintergrundgeschichten erdichten, das können sie nicht. Vielleicht hört sich das jetzt arg kritisch an bezüglich menschlicher Qualitäten, als könnten wir vor allem gut flunkern. Aber das ist nicht so gemeint. Es war wirklich ein riesiger und entscheidender Fortschritt, dass unsere Vorfahren einst die Phänomene des Lebens in Geschichten und Erzählungen zu kleiden verstanden. Dass sie eben nicht den Donner dumpf hingenommen haben, sondern dahinter einen Gott erfunden haben, Dona, der da mit einem polternden Wagen und einer Axt herannaht. Dass ein Echnaton die Sonne nicht einfach nur als hellen Fleck am Himmel behandelte, sondern als wärmenden und sorgenden Sonnengott einstufte. Es ist nicht einfach nur Herumfantasieren oder Spinnerei, sondern hat eine ganz entscheidende Bedeutung. Der Homo sapiens hat damit die Möglichkeit geschaffen, dass viele seiner Art sich in einem gemeinsamen Denk- und Lebenszusammenhang verbinden und vereinen konnten. Es wurde möglich, eine Art Kultur zu schaffen, geteilte Vorstellungen, geteilte Ziele. Ohne eine solche gemeinsame Ebene des Denkens, der Sagen, der Göttervorstellung hätten die Menschen nie dauerhaft eine Gesellschaft prägen können. Menschen sind keine Lemminge. Sie brauchen eine über den Einzelnen hinausgehende Vision, ein gemeinsames Weltbild. Und notgedrungen ist das erdacht, zu einem großen Teil mit Fantasie und gutem Willen, aber eben erdacht. Das ist, ehrlich gesagt, auch das Prinzip einer jeden Religion bis zum heutigen Tag. Den Menschen wird eine Art Gemälde vorgestellt, das Welt und Leben erklärt und sozusagen ein Schlüssel für alltägliches Handeln und Lebensgefühl sein kann. Mag sein, dass das eine ungewohnte Sicht auf Religion ist, aber wohl nur deshalb, weil sie einschließt, dass in dem Bild Fehler sein könnten, zeitbedingte Irrtümer oder Schlimmeres. Dabei liegt das doch auf der Hand. Schauen wir mal ins Spätmittelalter. Da war ein ganz selbstverständliches Element des Weltbildes die Vorstellung von Hexen. Man war absolut sicher und überzeugt, dass es Hexen gibt, dass sie bestraft oder beseitigt werden müssen. Oder schauen wir auf die Jahrtausende alte und teils heute noch gängige Vorstellung von Opfern. Gott oder Götter wollen Opfer haben. Erst wenn wir Menschen eine Opferleistung bringen, zeigt sich Gott oder zeigen sich Götter gnädig. Auch wenn Jesus das völlig anders gesehen und gepredigt hat, so ist die Idee noch heute, auch im Kirchenraum, aktuell. Es ist so, es gibt Schwachpunkte in Weltbildern, Webfehler und Risse, die es wahrzunehmen gilt und nicht hinzunehmen. Und gerade denen, die behaupten, Gott selber hätte das so doch gesagt und offenbart, ist entgegenzuhalten, dass eine Weltsicht immer vor allem Menschenwerk ist und damit fehlbar. Von Gott direkt im O-Ton stammen eure Gedankengemälde nicht, ganz gleich, was ihr behauptet. Und trotzdem sind solche Weltbilder grandios, sind es wert, bewundert und beachtet zu werden. Denn vor allem das eine ist klar, ohne geht es nicht. Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ohne geht es nicht. Wenn wir nur auf Dinge und Sachverhalte bauen wollten, die absolut sicher sind und bewiesen, würden wir keinen einzigen Tag überstehen. Jeden Moment muss ich vertrauen auf Zusammenhänge, die ich nicht überprüfen kann. Da ist zum Beispiel die sichere Funktion der Verkehrsampel. Ich vertraue meinem Navi, meinem Handy, meiner Armbanduhr. Ich vertraue meinem Architekten, dem Statiker. Ich vertraue meinem Mitarbeiter, meinem Ehepartner. Wollte ich jedes Mal durchchecken, ob alles nietnagelsicher ist, käme ich zu keiner einzigen fristgerechten Entscheidung oder Verhaltensweise. Auch noch so kluge und gebildete Menschen haben riesige Lücken in ihrem Wissen. Und dann erst das Zusammenspiel mit den unberechenbaren Gefühlen. Es gibt für niemanden einen kompletten, wasserdichten Lebenshintergrund, auch wenn die Naturwissenschaft sich manchmal so ausgibt. Und ich denke, das wird für Menschen auch in Zukunft so sein. Wir brauchen einen angedachten Zusammenhang, aus dem heraus wir leben können, eine Werteskala, eine tragende Grundmotivation fürs Leben. Anders als die Menschen früherer Zeiten sehen wir allerdings heute, welch unfassbares Gewirr von Weltbildern es auf der Erde gab und gibt. Früher kannte man eigentlich nur das Denkgebäude der eigenen Volkskultur. Heute merken wir, dass auch ein Islam Werte vermittelt, dass der Buddhismus viel zu sagen hat, dass Naturreligionen nicht albern sind. Und sogar der Atheismus ist nicht von dummen Eltern. Es reicht nicht mehr, nur auf die eigene Vorstellungswelt zu schauen und alles andere als schlecht oder falsch zu charakterisieren. Aber, so meine ich, es ist trotzdem erlaubt, an der eigenen gewachsenen Weltanschauung festzuhalten. Ich muss nicht sagen, wenn es darin Fehler gibt, wenn andere Vorstellungen auch gut sind, dann werfe ich alles in den Papierkorb des Vergessens. Vielleicht ist es ein wichtiger Rat, immer auf den Kern zu schauen. Wie hat es begonnen? Was sind die ursprünglichen Werte, die vermittelt wurden? Und da könnte man zum Beispiel im Bereich des Christlichen auf das Menschenbild des Jesus von Nazareth stoßen, auf die Menschenwürde, die er dem Einzelnen geben wollte. Oder man könnte auf die freiheitliche Struktur der Anfangskirche zurückschauen, auf demokratische Ansätze im Urchristentum. und erst recht auf den ursprünglichen Schatz der Gleichberechtigung. Für Jesus und auch Paulus noch waren Frauen absolut ebenbürtig. Später sah das dann deutlich anders aus. Und auch die Gewaltlosigkeit Jesu, den Schutz gerade der Kleinen, auch der Kinder, gilt es neu wertzuschätzen, erst recht für Kleriker. Nein, sagen da manche, keine Veränderung, kein Back to the Roots. Es geht um die Bewahrung des Bestehenden, um die Verehrung des Systems. Aber wie wollen Sie damit die aktuellen Anforderungen bestehen? Ohne selbstkritisches Hinterfragen, ohne ehrlichen Umgang mit Zweifeln und Veränderungen wird es da schaurig. Ich finde, dass es ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist, neu das Hinhören zu lernen. Einerseits das Alte, den Ursprung wertzuschätzen, aber andererseits auch ganz neu das Wahrnehmen und Lauschen zu pflegen. Hinzuhören in unsere Welt, in die Gespräche der Menschen, in die Geschehnisse der Zeit. Vielleicht versuchen wir in genau diesem Sinn, tatsächlich das Gras wachsen zu hören. Ja, man kann das, man kann merken und erlauschen, wie die Welt sich verändert. Und man kann auch Flöhe husten hören, kann den leisen Protest der Schöpfung gegen unser Eingreifen wahrnehmen. Dass wir gerade das Winzige bemerken und aufspüren, auch in uns selber. Und es kann sein, dass wir gerade bei diesem Winzigen dann auch Gott hören. Allerdings nicht so reden hören, als wäre er einer von uns, ein Herrscher nach irdischem Format, der zu seinen Untergebenen spricht. Nicht so, dass wir Worte verstehen, anders. Dass wir zum Beispiel einfach nur staunen lernen. Vielleicht ist das die Sprache Gottes, dass uns etwas auffällt, beunruhigt, ins Grübeln bringt. Oder dass uns plötzlich etwas Schönes berührt, bewegt. Oder dass wir ans Schlucken kommen, weil wir Liebe spüren, Liebe in einem anderen oder Liebe in uns selbst. Ich glaube nicht, dass Gott uns konkrete Aufträge erteilt, die wir später zitieren und proklamieren können. Ich glaube auch nicht, dass er irgendeiner Kriegspartei Hilfestellung zum Sieg erteilt. Die da Gott wie ein kluges Männlein in ihrem Ohr schildern, wollen meistens anderen etwas vormachen. Er ist, sagen wir besser, er oder sie ist, ein bewegendes Element von dem, was wir Leben nennen. Er bewegt in Richtung Zuversicht, er bewegt in Richtung Ehrlichkeit, er bewegt in Richtung Gemeinsamkeit. Ich kann ihn nicht beweisen, nicht fassen. Einen Gott, den es gibt, gibt es nicht, hat Bonhoeffer gesagt. Gott ist der, der berührt. Ob ich allein am Meeresstrand von ihm berührt werde oder auf dem Gipfel eines Berges. Ob ich mitten in tiefster Verzweiflung angerührt werde oder im Feuer der Begegnung mit anderen. Ob im ganz persönlichen Suchen oder frohen Singen und Meditieren. Gott ist der Funke, der die Geschichte des Lebens am Brennen hält, immer neu entzündet, auch meine eigene Geschichte. Eher würde ich seine Kontaktnahme, sein Sprechen als eine Art Klang verstehen, einen Ton ganz tief und aufregend zu erspüren, harmonisch und doch beunruhigend, wohltuend und zugleich aufweckend. Ein Ton, der mich auffordert, selber aktiv zu werden, meinen eigenen Verstand zu gebrauchen und vor allem mein eigenes Herz. Gott redet. Aber nicht als billiger Stichwortgeber, sondern als fremde Dimension im Allerlei des Alltags, als Wert aller Werte, als Wegbereiter einer würdigen Zukunft. Die alten Geschichten um ihn und von ihm sind Hintergrund, wertvoller, gemalter Hintergrund, mit Leerstellen und Fehlern. Es gilt, mit ihnen wertschätzend umzugehen, aber nicht unkritisch oder blind.